Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Und rein geht's in die Wochen der WM-Entscheidung, denn eins ist klar, in den nächsten Tagen steht fest, wer Weltmeister 2021 werden wird. Jetzt erstmal Saudi-Arabien, zum allerersten Mal wird's dort dann um ja das Podium gehen. Spannender Ort in jeder Hinsicht, freue mich drauf, auf jeden Fall mit euch wieder unterwegs sein zu dürfen, Sandra, Peter. Koffer schon gepackt, Sandra? Ist ja eigentlich relativ klar vorgegeben, was man mitnimmt, ne? Also jetzt hier das, was wir hier brauchen, Daunenjacke und so. Nicht.
Ja gut, die nehme ich natürlich mit, weil wie man bei mir natürlich wieder hört, bin ich schon mal wieder erkältet und ich brauche die Daunenjacke dann vor allem natürlich beim Zurückkommen. Wenn wir dann hier im winterlichen Deutschland wieder ankommen, ist die Daunenjacke, glaube ich, das perfekte Kleidungsstück. Aber nee, ich habe noch nicht gepackt, mache mir aber natürlich so meine Gedanken darüber, was ich da so mitnehme und einpacke, weil natürlich die Frage ist, es muss was sein, was angemessen ist, dem Ort, wo wir sind, und aber wo man sich auch nicht so den Hintern wegschwitzt, ne? Weil es wird ja schon heiß.
Ja, ich meine, ich habe natürlich meinen Koffer auch noch nicht gepackt. Hallo in die Runde. Ich habe mich auch gar nicht ganz so damit auseinandergesetzt. Ich glaube, Sascha, für uns als Männer ändert sich eh nicht so viel. Unser Dresscode ist sowieso lange Hose und Hemd in den meisten Fällen. Also von daher gehe ich relativ entspannt ans Werk. Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern. Ich glaube, für die Frauen ist es schwieriger. In dem Fall für dich, Sandra, ich weiß gar nicht. Ich glaube, kurze Hose wäre verboten für dich, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Kurze Hose wäre verboten. Alles, was quasi bis unters Knie geht, ist erlaubt. Also ein etwas längerer Rock zum Beispiel ist auch erlaubt. Die Ärmel sollen 3/4 lang sein. Und es soll, was natürlich auch der Hitze wieder zugute kommt, alles auch ein bisschen weitere Kleidung sein. Also nicht so ganz eng anliegendes. Aber das zieht man ja sowieso an, wenn man in wärmere Gefilde geht. Das ist ein bisschen luftiger. Das ist dann ganz angenehm.
Sascha, aber weil du die Frage gestellt hast, hast du den Koffer denn schon gepackt? Wir sind noch früh dran, ne?
Na, gepackt habe ich noch nicht, aber ich weiß zumindest schon, was ich mitnehme. Also ist ja bei uns, wie du schon sagst, relativ easy. Also das ist jetzt nicht so das ganz große Thema, aber ich finde ehrlich gesagt diese Thematik mit dem Anziehen, ich meine, gut, wir sind Gast in einem Land, das natürlich zu denen gehört, die muslimisch sind, die doch sehr konservativ sind. Also jetzt, wenn wir jetzt mal nur von der Religion sprechen, und dann gebührt's halt auch dem Respekt, finde ich, wenn du als Gast dort bist, dass du dich dann auch den Gepflogenheiten anpasst. Also ich meine, so weit musst du bei uns ja gar nicht gucken. Wenn du meinetwegen im Vatikan bist, in Rom, läufst du auch nicht mit Badeschlappen und mit kurzer Hose da durch die Gegend. Also insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich dann auch dementsprechend kleidet. Denn nach Mekka zum Beispiel, das ist ja der heiligste Ort, ist es nicht weit. Das sind, glaube ich, keine 100 Kilometer, wenn mich nicht alles täuscht, von Jeddah weg. Ja, also das finde ich ist nur respektvoll, wenn man dann auch dementsprechend sich an diese Regeln hält.
Da habe ich übrigens tatsächlich mal geguckt, Medina, Mekka, Sascha, weil wir ja noch einen Tag länger da sind, hatte ich mal kurz die Schnapsidee, dass wir da mal vorbeischauen. Allerdings ist das Christen oder beziehungsweise Nicht-Muslimen nicht gestattet, dort diese heiligen Orte zu besuchen. Da dachte ich, ach Mensch, wenn wir schon mal da sind, dann machen wir Sightseeing, natürlich mit Schlappen und kurzer Hose. Nein, natürlich nicht, aber es ist nicht gestattet, das Ganze. Also schade eigentlich.
Aber was mal übrigens, was wichtig ist, ne? Also ein Ausdruck, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Walla, wisst ihr, was das heißt?
Nee.
Weißt du? Nein?
Walla Walla?
Na, Walla Walla. Das ist jetzt nicht das, was du meinst, Walla Walla Kleid oder sowas. Das ist das, was die Sandra vielleicht dann anziehen darf, weil sie ein bisschen weiter ist. Nee, Walla heißt quasi, ich schwöre bei Gott so ungefähr. Ja, das ist ein Ausdruck, der dort relativ häufig dann auch fällt. Nur, dass
alles
ihr das
klar.
Schon mal hört.
Kenne ich
Walla.
Aus dem Libanon tatsächlich, lieber Sascha, weil ich da ja schon ein paar Mal gewesen bin. Da hört man es dann sehr, sehr, sehr oft.
Ja.
Walla.
Walla.
Ja.
So ist es. Walla Krise ist irgendwie auch so ein Ausdruck, den das ist ein Jugendwort, ja. Heißt so, oh mein Gott, schon wieder Krise. Also so in die Richtung. Nur mal so nebenbei, habe ich von meinem Sohn erfahren.
Aber ich bin tatsächlich auch gespannt darauf, was uns da erwartet. Wir werden berichten.
Ja, das auf jeden Fall. Rein sportlich gesehen, enge Kiste, auf jeden Fall. Das wird mit Sicherheit das Thema sein natürlich in den nächsten Wochen. Die Strecke vom Layout, ich muss ja gestehen, ich bin sie schon abgefahren. Also ich habe ja dieses Formel-1-Rennspiel und habe mich an dieser Strecke versucht. Ich bin kläglich gescheitert. Es ist die ist sackschwer. Also schaut so vom Layout, denkst du so, na nur ballern und so, aber vergiss es, das ist halt Stadtkurs, ne? Links und rechts nur Beton. Also ja, also bin mal gespannt, wer der Erste ist, der irgendwo einschlägt. Das ist durchaus möglich.
Ich habe zwei Kandidaten im Sinn.
Der eine fährt bei Haas und der andere?
In einem Alpha Tauri.
Ah, okay, stimmt. Ja, auch ein Rookie. Ich weiß, wen du meinst. Ja, würde ich mitgehen, würde ich auch ein bisschen was draufsetzen. Aber ganz spannend insgesamt, ne, was diese Strecke anbetrifft. Ich glaube, die hatten ein Jahr Zeit. In dem Fall der Carsten Thielke, der Sohn von Hermann Thielke, der ja auch viele Strecken gebaut hat, ein Jahr das Ganze fertigzustellen.
Ja, eng. Und das wird's auch bleiben, denn wahrscheinlich wird's so sein, wenn die Ampeln das erste Mal auf grün geschaltet werden am Freitag, dann sind die gerade fertig mit den letzten Arbeiten. Da wird der letzte Strich gemacht werden. Wahrscheinlich ist es sogar noch später. Das sind dann wahrscheinlich noch Arbeiten, die jetzt nicht unbedingt wichtig sind, damit die Autos fahren können, aber so andere Geschichten haben wir in der Vergangenheit ja schon öfter erlebt. Also Korea war super knapp und Indien damals auch, beides 2010, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube, Sochi war damals auch ziemlich knapp. Da kann ich mich nämlich auch noch dran erinnern, dass ich damals auch mit Hermann Thielke, der da noch involviert war, auch darüber gesprochen habe, der auch gesagt hat, er hatte echt seine Sorge, ob das überhaupt rechtzeitig alles steht, bis die Autos das erste Mal darüber fahren. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen gang und gäbe und erinnert mich manchmal auch so ein bisschen daran, auch bei den Präsentationen immer vor der Saison, ne, da werden die Autos auch immer fast nie fertig. Also irgendwie ist es dann doch in der Formel 1 alles so auf den letzten Drücker.
Wenn es am Ende klappt, ist ja alles gut, aber die fahren da auch tatsächlich nur in diesem Jahr, ne? Das wusste ich auch noch gar nicht. 2023, wenn die permanent dann dabei ist, die Strecke, oder ist es schon ab nächsten Jahr, fahren sie dann in Kitwia, ne?
Ja, aber ich glaube fast, dass die nächstes Jahr da noch fahren. Also es hängt davon ab, wie sie das alles hinkriegen. Also sie hätten zumindest einen Ausweichtermin. Also es ist sowieso ein Wahnsinn. Also wenn man da hinkommt, ist es glaube ich nur maximal 50% fertig geworden, links und rechts von der Strecke. Also die Strecke natürlich schon. Es ist direkt an der Corniche, also an der Strand, also eine Promenade, ja, so kann man das vielleicht sagen, ist ein langer Küstenabschnitt, ist ja zum Roten Meer hin, gegenüber von Ägypten und Sudan gelegen, das Ganze auf der anderen Seite praktisch des Roten Meeres. Und das ist eine Strecke oder eine Straße, die schon existierte. Das hat man jetzt umgebaut, künstlich noch so ein paar Seen und so kleine Flussläufchen da dann noch irgendwie hinbekommen. Und sie ist total schmal. Ich weiß nicht, ob ihr euch die schon mal am Layout angeguckt hat. Also man kann praktisch beim Zurückfahren auf die andere Seite rüber grüßen. Also das ist wie eine Autobahn. Auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite wieder zurück. Da mitten sind ein paar Häuschen vielleicht und ein Zäunchen. Aber es ist ganz eng. Also nicht wirklich breit.
Ja, Stadtkurs halt, ne?
Und einen Königsturm gibt's, glaube ich, auch. Der würde gebaut und der soll auch dann als einziges mehr oder weniger bestehen bleiben von dem, was die Strecke jetzt bringt. Irgendwann wird's davon wohl nicht mehr viel geben, dann schon in den nächsten Jahren, wie gesagt, wenn dieser Umzug stattfindet. Was glaubst du denn, Sascha? Ist das wirklich so eine Strecke, die ganz klar in Richtung Mercedes geht?
Ja, würde ich schon sagen. Also es ist rein, es gibt ja so Berechnungen, wie schnell das Rennen rum sein wird und was der Schnitt sein könnte. Und sie gehen davon aus, dass es über 250, 252 km/h sein werden im Schnitt. Und das ist dann ein bisschen langsamer, als das in Monza der Fall ist normalerweise. Also normalerweise ist Monza schon immer die Strecke, die wirklich die höchsten Durchschnittsgeschwindigkeiten dann hat aufs ganze Rennen gesehen. So von der Rennlänge rechnet man so mit 1:17. Also es sind ja immer so ein bisschen mehr als 300 Kilometer, die so ein Rennen dauert. Das ist ja fest verankert in den Regularien. Und da ist ausgerechnet worden, 1:17, 1:20, wenn kein Safety Car kommt. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch bei den vielen Betonwänden, die da links und rechts sind. Das ist wie so ein Kanal. Übrigens, Track Limits wird auch ein Thema sein. Das ist, um da nochmal auf mein Computerspiel zu kommen, da ist es auch so, dass du da links und rechts relativ gut abkürzen kannst, das ein oder andere Mal. Ja, und ich glaube, da werden sie schön in Regeln vorschieben.
Wie sah es mit den Reifen aus und dem Verschleiß? Ich habe gehört, dass sie da auch so einen besonderen Asphalt verlegt haben, der wohl sehr reifenfordernd sein soll, habe ich so ein bisschen an die Türkei denken müssen, ne?
Ja, also dreckig wird es auf jeden Fall sein, weil dadurch, dass das erst bis zum Schluss erst fertig wird, also ganz knapp, ist da auch wahrscheinlich auch wenig Zeit, das irgendwie sauber zu kriegen und die Strecke in den Zustand zu bekommen, also staubfrei, wie man es denn gerne hätte. Also Vorteil natürlich, klar, normalerweise viel Wüste und Sand dort, aber es ist ja mitten in der Stadt, aber es wird dann halt Bausand sein, der da irgendwie noch ist. Und dann kommt ja noch dieses Phänomen des Ausschwitzens des Teers, also des Öls, was im Asphalt drin steckt. Das ist ja so ein Prozess, der ja auch ein Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem frisch asphaltiert wurde, noch eintritt. Das kommt mit Sicherheit auch noch dazu. Von den Reifenmischungen ist es so, dass es die mittleren sind. Es gibt ja fünf verschiedene Reifenmischungen im Jahr 2021 und es werden die mittleren sein. Also der C4, das ist der zweitweichste, ist dann der rote, der softe, C3 gelb und dann dementsprechend C2 weiß und hart.
Apropos Reifen, ne? Es gab noch keine Info von Pirelli, warum jetzt in Katar die Reifen alle kaputt gegangen sind. Ne? 4 Stück an der Zahl waren es ja und da war es ja die härtesten Mischungen. Sehr, sehr konservativ hatte Pirelli Motorsportchef Mario Isola ja auch schon gesagt, wenn es eine neue Strecke ist, dann gehen sie da eher sehr konservativ ran. Da bin ich wirklich auch echt mal gespannt, was dabei rauskommt und ob das dann vielleicht doch nochmal Auswirkungen auch auf dieses Rennwochenende in Saudi-Arabien hat. Denkt dann natürlich auch an sowas wie Reifendrücke, ob man da dann nochmal irgendwie was machen kann. Aber das hängt natürlich alles davon ab, was jetzt die Analyse ergeben hat.
Ja, spannendes Thema. Bin ich auch mal gespannt. Die werden sich mit Sicherheit vorher noch äußern. Sascha, was du gerade angesprochen hast, was den Asphalt anbetrifft und das Öl, was dann auch nochmal raustritt, das ist doch so ein bisschen dann wie in der Türkei, ne? Wo sich doch alle so gewundert haben über das, was die Strecke mit sich gebracht hat. Ich weiß gar nicht mehr, da sah Luis damals nicht ganz so gut aus, ne? Was das Rennen betrifft. Ich weiß gar nicht, ob Max das gewonnen hat. Oder
damals in der Türkei das erste Mal. Da war der Luis dann vorne. Ach, in diesem Jahr?
Ja.
Da war ja der Asphalt schon ein bisschen älter. Also,
aber die, haben doch dann neu den Asphalt nochmal verlegt. Das war doch das Problem. Die haben nochmal eine neue Asphaltschicht rübergezogen und da waren doch alle total überrascht, unter anderem Mario Isola.
Stimmt, weil das war ja das, dass im Jahr davor sich so viele so beschwert haben, ne, über den Asphalt. Genau. Und dann hatten die da nochmal irgendwie dran geschraubt und nochmal was drüber gelegt. Ich erinnere mich, ja.
Schon wieder so lange her alles.
Ja, Wahnsinn, gell? Wie als wäre es vor 3 Jahren gewesen.
Aber Bottas, ich habe gerade nochmal geguckt, Bottas hat es damals gewonnen. Ich glaube, da hatte Lewis dann irgendwie andere Probleme. Verstappen ist Zweiter geworden. Ich meine, das wäre eine ähnliche Thematik gewesen dann auch mit dem, was den Asphalt dann anbetrifft.
Ja, Temperaturen sind natürlich auch andere, ne? Muss man natürlich auch sehen. Also das ist vom Wetter her natürlich auch ein bisschen anders, als es in der Türkei war. Also ja, wird spannend, wie sie dann damit umgehen. Ehrlich gesagt, wir werden gespannt sein. Vor allem werden die Top-Teams natürlich ein bisschen Vorteil haben aufgrund der Simulationen, die laufen lassen können. Die haben natürlich deutlich bessere Möglichkeiten als jetzt die kleineren Teams, Simulatoren sowieso, und die Top-Teams geben sich da nichts, weil da ist es so, da kann man eine Software ja einkaufen von Teams oder von Firmen, die das vorher alles vermessen haben, damit werden dann die Simulatoren gefüttert und Mercedes und Red Bull arbeiten da ja schon seit Wochen dran, schon die Abstimmung fürs Auto hinzubekommen, bevor sie überhaupt jemals da gewesen sind.
Und ich glaube auch, da haben wir auch die letzte Zeit viel drüber gesprochen, dass Mercedes womöglich bei Lewis Hamilton einfach wieder, ich nehme es jetzt wieder in den Mund, dieses Wort, diesen Wundermotor einbauen wird, den sie sich ja beim letzten Rennen in Katar aufgespart haben, da ja nicht benutzt haben. Ich glaube, dass sie den jetzt gerade für Saudi-Arabien und möglicherweise dann auch für Abu Dhabi auf jeden Fall in das Auto packen, um da alles rauszuquetschen aus dem Wagen, was geht, ne?
So, ich habe jetzt nochmal schnell geguckt, der Hochdruckreiniger war es, mit dem die Piste und der Track nochmal präpariert wurden in der Türkei, und davon wusste Pirelli ja irgendwie nichts, ne? Da gab es doch damals das große Rätselraten. Wer wusste Bescheid und wer nicht? Da waren ja die Teams auch so ein bisschen überrascht.
Genau, das war's. Weil asphaltiert haben sie es 2019 und 2020 haben sie es dann nochmal mit dem Dampfstrahler weggemacht, um eben mehr es aufzurauen. Ja? Also das war, glaube ich, der Hintergrund der ganzen Nummer.
Habt ihr das auch gehört, dass Bottas mit einem neuen Motor unterwegs sein wird?
Nee,
in der Türkei,
ist das so?
In Saudi-Arabien? dass wir da überlegen, dem ein neues Aggregat reinzusetzen.
Wäre dann Nummer 7, ne?
Das wäre ja Nummer 7.
Aber würde Sinn machen.
Das setzt Max natürlich dann auch nochmal richtig unter Druck, ne?
Ja.
Ich glaube, das Ziel wird so ein bisschen sein. Sag, Sascha.
Ja, das Problem ist, er kriegt halt nur 5, ne? 5 Plätze Strafe in der Startaufstellung. Das kannst du kompensieren, gerade bei der Strecke. Also da kann man super überholen. Es gibt da mehrere DRS-Sektoren. Also das geht ohne weiteres, gerade mit einem Auto wie dem Mercedes. Ich frage jetzt, ob es der Bottas dann im Rennen hinbekommt. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber rein theoretisch würde das funktionieren. Und das ist ja wieder das Thema, haben wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert. Ist es eigentlich gerechtfertigt, dass es nur 5 Plätze sind, wenn du eigentlich so einen unfassbaren Vorteil hast mit einem ganz, ganz neuen Motor? Ich finde nein. Ich finde, es ist zu wenig Strafe.
Geh ich mit dir. Und ich finde auch, wie gesagt, auch was Alonso gesagt hat in Brasilien, ne, dass das auch so viel ausdrückt über die Dominanz, die Mercedes hat, dass es Lewis Hamilton möglich ist, von 20 auf 5 zu fahren im Sprint und dann auch nochmal von 10 auf 1 ohne Probleme. In Runde 48, glaube ich, hat er den Max dann damals gehabt, also noch relativ früh. Auch das, finde ich, ist schon kritisch zu sehen, aber auch was die Strafen anbetrifft, bin ich komplett da bei dir. Das reicht, finde ich, nicht. Es ist dann zu einfach und der Vorteil in dem Fall bei Mercedes ist einfach zu groß. Wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, ob es Red Bull auch machen könnte, bei denen wäre einfach der Zugewinn, was die extra Leistung anbetrifft, nicht so groß, dass es sich lohnen würde, eben diese Strafe in Kauf zu nehmen. Also ja, irgendwo ist es auf jeden Fall, hängt es da ein bisschen schief.
Ich habe mich vor allem auch so ein bisschen gefragt, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Red Bull, die ja jetzt gerade auch in den letzten 2 Rennwochenenden echt Probleme hatten, was auch Thema Balance, Abstimmung und so weiter angeht. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Sorge, dass sie da so einen kleinen Fehlerteufelchen im Moment irgendwo im Auto sitzen haben, den sie nicht richtig lokalisieren können, weil sie brauchen jetzt natürlich in diesem Saisonendspurt auch ein perfekt abgestimmtes Auto, um vielleicht auch so einen Vorteil, den sich Mercedes dann nochmal durch einen frischeren Motor ja verschafft, so ein bisschen kompensieren zu können. Und wenn ich mich daran erinnere, wie die Minen bei Sergio Perez und auch bei Max Verstappen nach dem letzten Rennen waren, dann habe ich da schon ein bisschen Sorge, ob die da jetzt noch im Endspurt den letzten Kniff finden, ehrlicherweise.
Wobei von der Balance her müsste das jetzt kein Problem sein bei der Strecke jetzt am Wochenende, weil dadurch, dass es ja keine permanente Rennstrecke ist, gibt es da auch nicht diese Curbs und solche Unebenheiten. Also ja, es müsste stimmt. Relativ flach alles sein und die Curbs, würde ich jetzt mal behaupten, auch da kann ich nochmal mein Rennspiel zu Rate ziehen. Ob das jetzt alles stimmt, weiß ich jetzt auch nicht, aber man kann da relativ direkt über die Randsteine drüber fahren. Das geht nicht bei jeder Strecke, kann ich euch sagen. Ja, also das geht schon da. Also mal gucken. Bin mal gespannt, was der Trackcheck am Donnerstag, wenn ich mit Ralf um die Strecke laufe, was ich dann da entdecke, ob das alles so stimmt, wie ich es mir vorstelle.
Wie ist es eigentlich? Das ist dann natürlich die große Kleidungsfrage. Da wird er wahrscheinlich auch mit langer Hose dann unterwegs sein müssen. Ne? Fällt mir nur mal ganz kurz rein als kleiner Einwand. Ne? Weil sonst seid ihr da immer mit kurzer Hose unterwegs. Ich glaube.
Vielleicht leih ich mir einen Rock von der Sandra aus.
Wobei, wie lang?
Ist vielleicht in Saudi-Arabien nicht so die große Idee. Mal schauen.
Oder vielleicht habt ihr ja in eurem großen Repertoire an Sport-Outfits, einfach so eine lange, ganz leichte Hose, die würde ich empfehlen.
Eine Flughose, die könnte ich
anziehen.
Schöner Seidenblouson-Anzug, wie früher, genau. Sascha. Aber sag mal, wenn du von den Bedingungen auch in Saudi-Arabien sprichst, direkt am Meer gelegen, Sand, der vielleicht in der Luft liegt, wie sieht's denn aus mit der mit der Konstanz des Mercedes-Motors bei Lewis? Meinst du, dass die da so ein bisschen zittern, was das Thema anbetrifft?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das dadurch, dass es am Meer ist, ist es jetzt nicht ganz so extrem heiß. Also klar, die Durchschnittstemperatur in Jeddah, ich habe geguckt, liegt so bei knapp 30 zu der Jahreszeit. Das ist okay. Dadurch, dass es aber
mehr direkt okay.
Am Meer ist. Ja, ich meine jetzt nicht zu heiß, Meister, das meinte ich jetzt. Ich glaube, wenn es jetzt im Landesinneren wäre, irgendwo in der platten Wüste, würde es anders ausschauen. Also deswegen glaube ich, dass das schon hilft, was die Temperaturen belangt. Und Sonnenuntergang, 17.40 Uhr Ortszeit. Das heißt, es wird keine einzige Session wird so wirklich unter Tageslicht stattfinden, weil der früheste Beginn einer Session ist das erste freie Training. Das ist Ortszeit 16.30 Uhr. Das ist aus um 17.30 Uhr, also das heißt, da wird es dann eh schon dämmerig, so mittendrin. Und dann, glaube ich, ist das nicht so das ganz große Thema. Quali ist 20 Uhr, da ist es schon lang dunkel und Rennen 20.30 Uhr Ortszeit. Also auch das dürfte, glaube ich, nicht so das große Thema sein. Luftfeuchtigkeit ist gering, das ist bekanntermaßen so im arabischen Raum. Es ist jetzt nicht Singapur oder Malaysia, wo du sagst, das könnte vielleicht auch noch ein Problem werden, egal wie die Tageszeit ist. Es ist ja eher diese trockene Hitze, die es da gibt. Also ich glaube, das ist kein Thema.
Also spricht alles für Mercedes. Zudem der Satz von Toto Wolff habe ich die Tage jetzt gelesen. So ein starkes Paket haben sie gerade wie die ganze Saison nicht. Also die sind sehr optimistisch. Und vom Löwen, der erwacht ist, ne, mit Lewis Hamilton. Schon verrückt, wie sich das jetzt gedreht hat, trotz der 8 Punkte Vorsprung noch für den Max.
Da bin ich aber auch mal gespannt, wie das auch quasi zwischen Toto Wolff, Christian Horner und Helmut Marko weitergeht, weil die haben sich's ja in Katar richtig verbal gegeben. Da flogen ja, also ich weiß gar nicht mehr, ob man das schon noch Giftpfeile nennen darf oder ob man das eigentlich schon Giftpfeilköcher nennen darf, die sich da um die Ohren gefeuert haben. Und das wird ja jetzt auch im Saisonendspurt wahrscheinlich ja nicht weniger. Also die werden jetzt nicht in Saudi-Arabien auftauchen und Arm in Arm da durchs Fahrerlager laufen. Da bin ich auch echt sehr gespannt, was für Nebenkriegsschauplätze wir da noch erleben werden.
Wobei ich ja auch denke, dass es gut wäre für Red Bull, für Christian Horner. Ich finde, Helmut Marko hat sich ja zumindest ein bisschen zurückgehalten jetzt die letzten Wochen, was so diese verbalen Scharmützel anbetrifft. Aber ich würde Red Bull raten, sich jetzt einfach mal komplett auf sich zu konzentrieren, die Scharmützel mal beiseite zu lassen und wirklich zu gucken, dass sie ihr Auto vom Freitag an mit dem ersten Training in die richtige Richtung entwickeln, weil ich glaube, das war ja auch in den letzten Wochen öfter mal ein Problem. Ich glaube, am Sonntag waren sie ja ganz zufrieden dann auch, aber wirklich da versuchen alle Körner, die da sind, komplett auf sich selbst zu lenken und höchste Konzentration fürs eigene Auto zu haben. Also das wäre jetzt mal so mein frommer Wunsch in Richtung Red Bull und Christian Horner.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Übrigens, sollte es der Max schaffen, Weltmeister zu werden in diesem Jahr, dann würde eine Serie reißen, nämlich die Serie der Weltmeister aus zwei Ländern in den letzten 13 Jahren. Nur Briten und Deutsche waren das die letzten 13 Jahre.
Max ist ja ein halber Deutscher.
Ja, genau.
Die bürgern den einfach rein.
Der letzte Nicht-Brite oder Deutsche, der Weltmeister wurde, war, na?
Kimi Räikkönen,
2007. Sonst Hamilton, Button, Vettel und Rosberg. Das waren alle in der Zeit. Ja, gleich reden wir über einen Briten, der ja viel bewirkt hat in der Formel 1 und im Motorsport. Traurige Meldung, die uns leider ereilt hat. Gleich sprechen wir über Frank Williams. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Richtig angemerkt, gerade von Sandra, Sir Frank Williams, so viel Zeit muss sein, ist von der Queen zum Ritter ernannt worden. Ich glaube, Ende der 90er war es genau. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, wann es war, aber ich glaube 99. So, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war 99. Ja, Sir Frank Williams ist gestorben. In gewisser Weise natürlich immer ein Schock, ja, wenn jemand stirbt. Auf der anderen Seite, dem ging es ja wirklich die letzten Jahre. Sandra Petra, wir haben ihn ja oft, jetzt während Corona nicht mehr, aber davor natürlich oft an der Rennstrecke erlebt und kennenlernen dürfen auch ein bisschen. Kennenlernen dürfen, glaube ich, stimmt. Also weil zu uns, also kann ich jetzt von meiner Seite sagen, war immer sehr freundlich, sehr höflich und nett.
Finde ich auch. Also ganz fantastischer Mann, so wie ich ihn kennengelernt habe. Gab natürlich jetzt nicht so extrem viele Gelegenheiten, weil er ja eben auch schon gesundheitlich etwas angeschlagen war. Aber ich fand, er war wirklich ein äußerst sympathischer, charmanter Mann, auch mit einem wunderbaren Humor, wie ich finde. Also da, man konnte sehr gut mit ihm lachen auf jeden Fall.
Ich glaube, es ging ihm aber auch die letzten Monate vor allen Dingen richtig schlecht. Ne? Ich habe zuletzt nochmal irgendwann einen Podcast auch gehört mit Patrick Head, mit dem er ja so lange Zeit so erfolgreich zusammengearbeitet hat bei Williams. Und der hat das auch nochmal angedeutet, dass es, glaube ich, jetzt seit einem guten Jahr eben nochmal richtig, richtig schlechter gegangen ist, dann auch im Vergleich zu vorher, wo es ja schon auch nicht so ideal war. Aber was ich beeindruckend fand, ist wirklich, wenn man jetzt auch mal geguckt hat, die letzten Stunden, ja, wie viel Anteilnahme auch bei Twitter da in Richtung Sir Frank Williams entgegengebracht wurde. Also mehr oder weniger war ja jeder zweite Eintrag, war ja in die Richtung gehend. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und egal, ob es aktive Fahrer waren oder ehemalige Fahrer, wie ja zum Beispiel auch Ralf oder Nico Rosberg, irgendwie hat doch jeder einen Link zu ihm gehabt und alle haben nur in den größten Worten und Erbietungen über ihn gesprochen. Also das hat mich vor allen Dingen sehr beeindruckt.
Ja, ja. Und ich meine, klar, wenn du ein bisschen blätterst in der Geschichte, so weit musst du ja gar nicht blättern. Also da brauchst du ja keine Lupe, um mitzubekommen, was der bewirkt hat. Er ist halt einer derjenigen, die wirklich mit wenig finanziellen Mitteln Maximales herausholen konnten, also quasi aus einem Hobby das Ganze dann irgendwie auch professionell betrieb. Wer ist alles für ihn gefahren? Was war's denn alles? Senna, Hill, Prost, Mansell, Piquet, ja, alle Weltmeister geworden mit ihm. Rosberg auch, also beide Rosbergs sind ja für ihn gefahren. Keke ja auch Weltmeister geworden, 82 mit Williams, mit nur einem Sieg übrigens. Das war auch so eine Geschichte. Und um die Geschichte vielleicht auch ein bisschen dann rund zu kriegen, was jetzt Saudi-Arabien anbelangt. Saudi-Arabien war am Ende für ihn ein wichtigster Partner, um überhaupt in der Formel 1 Fuß fassen zu können. Das habe ich gelesen in der Biografie von Bernie Ecclestone oder über Bernie Ecclestone. Da geht es auch viel über Frank Williams. Und den Deal hat damals der Ecclestone mit eingefädelt, und zwar mit der Fluggesellschaft der Saudi-Arabischen. Die haben praktisch Ende der 70er ganz viel Geld gegeben als Hauptsponsor für den Williams-Rennstall. Und so konnte der überhaupt erst bei der Formel 1 so richtig Fuß fassen. Und ja, schließt sich so ein ganz klein bisschen der Kreis.
Und man muss ja auch sagen, Williams war ja auch für sehr, sehr viele Formel-1-Fahrer, ich sag mal, die Einstiegsstation. Ne? Das war ja auch so ein Rennstall, wo du als junger Fahrer mit viel Talent die ersten Schritte in der Formel 1 machen konntest. Und da gab es ja schon auch einige, die dort eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere auch begonnen haben, muss man ja auch mal sagen. Also da war er ja schon auch immer bei der Talentförderung, sag ich mal, hat er immer ein gutes Gespür gehabt.
Ja, definitiv. Und um das nochmal auch zu sagen, was seine Persönlichkeit anbelangt. Also es gibt, glaube ich, viele Fahrer, die unter ihm gefahren sind, die gesagt haben, naja, so einfach war es mit ihm nicht. Manchmal ein bisschen knurrisch. Also ich glaube, für die Fahrer an sich war es manchmal ein bisschen schwierig zu seiner aktiven Zeit so richtig, als er wirklich noch voll am Kommandostand war. Aber für uns war er, also ich habe ihn so erlebt, ja, ich kann mich dran erinnern, das hat mal geregnet, ich glaube, es war in Belgien, und ich stand da draußen, und es ist ja so, dass man normalerweise in diese Motorhomes ja, in manche geht man gern rein und weiß, da komme ich super zurecht und das ist alles wunderbar, in manche weniger, und da hat es geregnet und ich stand da und ich hatte keinen Schirm, und dann war er irgendwie am Eingang seines Motorhomes, saß da in seinem Rollstuhl und ließ die Tür aufmachen und hatte da immer so einen Betreuer mit dabei, der sich um ihn gekümmert hat, und hat dann quasi mich reingebeten ins Innere vom Motorhome und hat gesagt, hier, gib dem mal einen Tee und was zu essen. Der steht da draußen wie so ein begossener Pudel. Werde ich nie vergessen. Das war irgendwann 2014 oder sowas war es. Ja?
Großartig.
Und total nett. Seine Tochter ja auch, finde ich.
Absolut.
Also so im Umgang mit uns immer wirklich, wirklich mega. Also wirklich toll.
Ich kann mich noch an eines der ersten Interviews mit ihm erinnern. Das war 2013, meine ich, in Monaco. Und ich hatte zu der Zeit immer einen roten Blazer on air an. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern. Und ja, lief da eben in meinem roten Blazer in diese Hospitality rein, um uns vorzubereiten auf das Interview. Und er guckte mich so ganz schelmisch grinsend an und sagte zu mir oder fragte mich, ob ich entweder Ferrari-Sympathisantin wäre wegen des roten Blazers oder ob ich es denn in Deutschland mit der SPD halten würde. Das fand ich total beeindruckend, dass ein Engländer sich mit den Farben in der deutschen Politik so gut auskennt und mich das dann fragt, dann musste ich ihm leider sagen, so weder noch eigentlich, das ist im Moment meine Arbeitsuniform in der Farbe.
Ja, also gibt viele Geschichten über ihn, ja, auch gerade wie es zu seinem Unfall kam damals. Es war irgendwie, glaube ich, Mitte der 80er, Le Castellet, jetzt direkt an der Rennstrecke. Da waren, glaube ich, Testfahrten damals, das muss Anfang des Jahres gewesen sein. Auf dem Weg zum Flughafen hat er sich damals überschlagen mit seinem Auto und seitdem war er dann querschnittsgelähmt und saß im Rollstuhl. Dann hat er nochmal so einen Moment gehabt, wo er praktisch gerade in letztem Augenblick dem Tod entkommen ist. Das war 2012 in Barcelona. Das war der letzte große Erfolg damals. Hier kann mich dran erinnern von Williams mit Maldonado. Der hat das Rennen gewonnen damals. Also haben viele vielleicht sogar schon vergessen. War in Barcelona. Der gewinnt das Rennen. Und davor gab es ein Feuer dort in der Garage. Und im letzten Augenblick ist er mit seinem Rollstuhl da rausgeschoben worden. Also da ist die halbe Garage abgefackelt. Also es muss 2012 gewesen sein beim Sieg von Maldonado. Ja, nichtsdestotrotz muss man wirklich sagen, ohne Williams wäre die Formel 1 wahrscheinlich auch nicht das, was sie ist aktuell. Riesenerfolge gefeiert. Insgesamt waren es, glaube ich, 100 Siege mit seinem Team. Also das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und klar, kein Wunder, warum Williams zu den beliebtesten Rennstellen gehört in der Formel 1. Das wird dann auch am kommenden Wochenende so sein, wenn wir in Saudi-Arabien sind. Und vielleicht gibt es ja da schon die WM-Entscheidung. Wahrscheinlich nicht, aber wir hoffen natürlich auf ein spannendes Wochenende. Kommt gut in die Woche. Danke euch.
Bis dahin.
Liebe Grüße, gute Woche.
Ciao, ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.